Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, den viele von Ihnen an der Stimme erkennen werden, weil er über viele Jahre als Polizeireporter des BR für den ARD-Hörfunk und damit natürlich auch für den Südwestrundfunk berichtet hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Oliver Bendixen.
Einen schönen guten Morgen. Das war ein tolles Gefühl, wieder in einem Hörfunkstudio zu sitzen, nach einer ziemlichen Pause.
Finden Sie, wie lange ist die Pause?
3,5 Jahre.
Ja, also vor 3,5 Jahren das offizielle Ende als Radioreporter und danach dann?
Habe ich beim Fernsehen weitergemacht, ja.
Was machen Sie beim Fernsehen?
Polizeiexperte, also Experte für alles, was so rund um das Thema innere Sicherheit geht. Also das geht von Extremismus, Terrorismus, aber auch bis zu Polizeiangelegenheiten und aktuelle Fälle bei uns in Bayern.
Der härteste Einsatz, vermute ich zumindest, war im Sommer 2016 dieser Amoklauf eines 18-Jährigen, bei dem, glaube ich, 9 Menschen ums Leben gekommen sind. Sie waren da in welcher Rolle?
Also ich war zunächst mit einem Freund beim Abendessen und als dieser Alarm kam und eine weinende Kollegin mich angerufen hat, wenige Minuten vor 18 Uhr und gesagt hat, ich bin im Olympia-Einkaufszentrum und hier wird geschossen. Und dann habe ich ein Polizeipräsidium angerufen, die haben das bestätigt und haben gesagt, aber wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Dann habe ich versucht, zum Tatort zu kommen, was schon bei der Verkehr völlig zusammengebrochen ist in München. Und dann habe ich gesagt, das lässt du. Und bin dann ins Fernsehstudio gefahren und habe dann vor der Kamera den Rest des Abends das berichtet, was da zu erfahren war in dieser unklaren Lage.
Ich erinnere mich, es gab dann relativ spontan einen Brennpunkt, der dann Stunden angedauert hat. Thomas Roth hat es damals moderiert.
Ja, und während der ganzen Sendung haben wir ja alle immer versucht herauszufinden, was ist das eigentlich? Ist das die Tat eines verwirrten Einzelnen? Ist das tatsächlich ein Anschlag? Ist das ein Amoklauf? Es schwirrte natürlich auch immer das Wort islamistischer Anschlag im Raum herum, aber das hat relativ lang gedauert, bis wir da ein bisschen Klarheit hatten.
Dann gab es immer auch wieder, wenn ich mich richtig zurückerinnere, Schalten zu Reportern, die irgendwo in der Stadt platziert waren, die dann gefragt wurden, wie der aktuelle Stand der Ermittlungen seien. Also Fragen, die eigentlich sinnvollerweise gar nicht beantworten konnten, da wo sie stehen.
Das waren die tollsten Reporter, die wir da vom Bayerischen Rundfunk da draußen hatten. Glück gehabt, dass die Zeit hatten, gerade in München waren, da hinfahren konnten. Aber wenn du an einer Polizeiabsperrung stehst, an einem solchen Tatort von dieser Dimension, was kannst du dann berichten, was wirklich alles passiert ist? Ja. Du kannst beschreiben, was du siehst, wie das Chaos ist, wie verzweifelt die Leute um dich herum sind, wie verwirrt auch die Einsatzkräfte sind. Aber kannst du da wirklich sagen, was sich da gerade abgespielt hat?
Ja. Also ein Stück weit oder eigentlich fast in Gänze ist dieser Amoklauf ja auch aufgearbeitet worden. Es war ein 18-Jähriger, der durchaus auch einen rechtsextremen Hintergrund hatte. Die Todesopfer waren, glaube ich, auch ausschließlich Migranten. Würden Sie sagen, Oliver Bendixen, dieser Amoklauf hat die Stadt München ein Stück weit verändert?
Ja, er hat uns vor allem gezeigt, was auch die neuen, angeblich so sozialen Medien da alles anrichten können. In dieser Nacht ging wirklich die Panik um in der Stadt München. Es wurde durch Notrufe bei der Polizei von, ich glaube, 68 verschiedenen Tatorten berichtet, wo Leute Stein und Bein geschworen haben, bei mir um die Ecke wird gerade geschossen, wo es Panik gegeben hat, wo Leute aus Kaufhäusern über Straßenbahngleise geflüchtet sind und sich dabei verletzt haben. Also das hat eine Stadt wirklich in Angst versetzt.
Oliver Bendixen, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also der Mann, der viele Jahre, Jahrzehnte als Polizeireporter des Bayerischen Rundfunks gearbeitet hat und wie oft pro Woche nachts rausgeklingelt wurde?
Am Anfang war das ein-, zweimal die Woche. Inzwischen hängt die Latte noch etwas höher, also bis man wirklich ausrückt. Also erstmal versucht man am Telefon zu klären, was ist da los. Und aber am Anfang war das heftig und während meiner Zeit als Zeitungsreporter war das noch häufiger.
Konnten Sie trotzdem davor und danach einigermaßen gut schlafen?
Ich habe da überhaupt kein Problem.
Echt?
Ernsthaft nicht. Es gibt Kollegen, die haben sich jahrelang völlig fertig gemacht damit und die waren am Schluss völlig durch den Wind und nervös, weil sie immer gedacht haben, jetzt könnte was passieren. Aha. Also mich hat das nie gestört. Ich habe selig vorher geschlafen. Wenn es geklingelt hat, musste man ausrechnen, wie lange brauchst du, um das Haus zu verlassen. Ja. Aha. So bei 5 Minuten inklusive Duschen und Rasieren, das geht. Ja.
Okay.
Ja. Und,
wobei für den Hörfunk kann man ja aufs Rasieren auch verzichten.
Ja, nee, das ist so eine Haltung. Das ist,
okay,
ja, ja, gut. Und dann ging es los. Und es gab Zeiten, da haben sich wirklich 2-3 Mal in der Woche die Reporter nachts an irgendwelchen Tatorten getroffen mit Polizeisprechern, die sie kannten.
Haben Sie eigentlich, bevor Sie dann ins Bett gegangen sind, nochmal Polizeifunk abgehört, um zu gucken, wie die Lage ist?
Ja, 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 das ging damals noch wunderbar. Dieser Digitalfunk hat das allerdings inzwischen alles zunichte gemacht. Aber ich glaube, es wird mich jetzt auch verrückt machen, jetzt auch noch Polizeifunk hören zu müssen. Also die Zeiten sind zumindest für mich Gott sei Dank vorbei.
Und wenn Ihre Frau Sie mal wieder ins Theater oder ins Kino geschleppt hat, dann mussten Sie immer außen sitzen?
Die musste mich nicht schleppen, ich bin freiwillig gegangen. Echt? Also ernst, ja. Nein, aber also erste Reihe Mitte ist nicht ein idealer Platz, wenn man so einen Funkalarmempfänger in der Hosentasche hat, der dann vibriert, hoffentlich nicht, also zum Pfeifen anfängt, wenn man aufgepasst hat. Also an der Seite, wo man sich rausschleichen kann, ist dann schon besser. Aber das ist mir passiert. Es gibt Kollegen, die sind nie ins Theater und nie ins Kino gegangen sind, wenn sie Dienst gehabt haben. Also so wollte ich mich nicht einschränken lassen.
Ist es Ihnen auch passiert oder möglicherweise des Öfteren passiert, dass Sie zu irgendeiner Geschichte gerufen wurden in der Nacht und dann stellt sich raus, A, es ist völlig harmlos und B, es ist auch keine Geschichte?
Also das war so, ich würde sagen, so 20% der Fälle. Also das
immerhin.
Aber es kam auch so, dass ich den Heiligabend bei einer Geiselnahme verbracht habe, also okay, die sich interessanterweise 300 Meter von meiner Wohnung entfernt abgespielt hat.
Wer hat da wen als Geisel genommen?
Da hat einer am Heiligabend, am frühen Abend erfahren, dass seine Freundin ihn verlassen will, und dann hat er sie mit einer Pistole, wie sich später herausstellt, einer Schreckschusspistole bedroht, und die saß in einer Wohnung und er hat gesagt, ja, tut er jetzt was an, ein Riesenpolizeiaufgebot und einschließlich Spezialeinsatzkommando und Verhandlungsgruppen, und die haben so bis 22 Uhr am Heiligabend durch die geschlossene Tür mit dem verhandelt, bis er dann gesagt hat, na gut, dann will ich jetzt doch nicht mehr, hat die Pistole zum Fenster rausgeworfen und ist rausgekommen, Gott sei Dank, muss man sagen.
Und Ihr Heiligabendfest begann danach 22 Uhr.
Ja, ja, ja. Und ich habe auch eine Silvesternacht zugebracht bei einem vermeintlichen Terroralarm in München, wo die ganze Stadt Kopf stand. Das kam so um 22 Uhr und wir draußen die Raketen hochstiegen, saßen wir im Polizeipräsidium, haben versucht herauszufinden, was da eigentlich los ist. Das waren Drohungen, dass in München an zwei Stellen Bomben gezündet würden.
Es gab 2 Mordfälle, die nicht nur München erschüttert haben, sondern letztlich die ganze Republik. Der Mord an Mooshammer und davor der Mord am beliebten Volksschauspieler Walter Sedlmayr. Wie gut haben Sie diesen Walter Sedlmayr gekannt, Herr Bendixen?
Also erstmal nur in seiner Rolle im Fernsehen. Ja. Mhm. Und in München hatte der so den Stempel, das ist so der verwitwete Privatier, so lief der durch die Stadt. Und der wohnte gar nicht weit von meiner Wohnung im Stadtteil Schwabing entfernt. Man sah ihn ab und zu auf der Straße. Und ich habe meine Zeitung in einem Zigarettenladen gekauft, den seine Eltern betrieben haben früher. So nah war das, aber im Prinzip richtig persönliche Begegnungen hat es keine gegeben.
Aber dass dieser Mann ein Doppelleben geführt hat, dass der in dieser Stricher- und Hehler-Szene auch ein Stück weit unterwegs war, das kam erst mit diesem Mord dann raus?
Also es haben viele Leute schon was geahnt. Man hat eigentlich nicht darüber geredet. Es wollte auch an dieses Thema keiner so richtig ran. Das hätte auch, glaube ich, das Ende bedeutet für Walter Sedlmayr, vielleicht nicht als Schauspieler, aber als gut verdienende Figur in der Werbebranche, der für eine große Münchner Brauerei Reklame gemacht hat. Das wäre nicht zusammengegangen, das Ganze. Also man hat hinter den Kulissen schon ein bisschen drüber geredet. Es gab dann diese Geschichte, wo auf dem Dachboden seines Hauses im Münchner Stadtteil Obermenzing die sogenannte Blutenburger Madonna gefunden worden ist. Also die vorher aus einer Kirche gestohlen worden ist, wo er nicht vernünftig erklären konnte, wie sie da hingekommen ist. Also dass das seine Umgebung so nicht ganz die feinste war, das haben schon manche Leute gewusst.
Also die beiden Mörder, die dann auch verurteilt wurden, ein Ziehsohn und dessen Halbbruder, längst wieder in Freiheit.
Die haben ihre lebenslange Freiheitsstrafe abgesessen. Der eine, glaube ich, Mit 16 Jahren, der andere saß, glaube ich, 19 Jahre in Haft und sind beide wieder freigekommen.
Und beide haben dann juristisch versucht zu verhindern, dass ihre Namen jetzt noch genannt werden dürfen und sind, glaube ich...
am BGH, oder ging es, glaube ich, bis zum Bundesverfassungsgericht, glaube ich.
Ich weiß nicht mehr, also jedenfalls ist es höchstinstanzlich gescheitert.
Da hat man festgestellt, es handelt sich hier um Personen der relativen Zeitgeschichte, wie das heißt, deren Namen eben auch unabhängig von Persönlichkeitsrechten, die sie natürlich auch haben wie jeder andere, trotzdem in der Presse genannt und in Publikationen und in Büchern genannt werden darf.
Also der Mord an Sedlmayr war das eine, das andere war der Mord an Mooshammer, auch relativ dramatisch, aber insofern anders, als dieser Mooshammer ja so als schillernde Figur durch München immer geschwebt ist.
Ja, den hatte jeder präsent eigentlich, wie er mit seiner Perücke in seinem Laden an der Maximilianstraße, in der vornehmsten Einkaufsstraße von München stand, wie seine Mutter, die, glaube ich, erinnerlich 1,50 Meter etwa groß war, mit lila Frisur aus dem Rolls-Royce kletterte und diesen furchtbaren kleinen kläffenden Hund auf dem Arm trug.
Daisy
war das, ja. Und das hat die Boulevardpresse in München monatelang beschäftigt, was nach dem tragischen Tod von Mooshammer eigentlich aus diesem Hund wird.
Herr Bendixen, wenn wir über Mooshammer sprechen, der hat ja etwas, auf den ersten Blick zumindest, sehr Ungewöhnliches getan. Der hat sich abends in seinen Rolls-Royce gesetzt, ist zum Hauptbahnhof gefahren und hat Stricher eingesammelt.
Das war sogar der Polizei bekannt, die ihn da mehrfach beobachtet hat in der Münchner Bahnhofsgegend. Einen von diesen jungen Männern hat er mit nach Hause genommen und da begann offensichtlich die ganze Tragik dieses Geschehens. Die hatten wohl Geld vereinbart, dass dieser junge Iraker für seine Dienstleistung da bekommen sollte. Und soweit wir es wissen, auch nach der Verhandlung kam es dann zum Streit, weil angeblich Rudolf Mooshammer das nicht zahlen wollte. Und dann brannte dann wohl völlig die Sicherungen durch. Der fühlte sich dann irgendwie nicht nur beschämt, sondern auch betrogen. Und dann hat er dem Rudolf Mooshammer ein Stromkabel um den Hals geschlungen und zugezogen. Und das war einer der ersten großen Erfolge der DNA-Technik in der Kriminalistik, ist tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen identifiziert worden, weil eine DNA-Spur, ein genetischer Fingerabdruck von ihm, in der Sammlung der Polizei bereits vorhanden war.
Ja. Also der ist dann auch verurteilt worden. Götzl, der NSU-Vorsitzende Richter, war auch der Richter in diesem Prozess und hat ihm auch noch die besondere Schwere der Schuld mitgegeben.
Das war so, ja. Das hat sein Anwalt immer als grobe Ungerechtigkeit dargestellt. Ich selbst habe nur Teile der Verhandlung mitbekommen, also man kann es schwer so sagen.
Das Ganze war natürlich auch medial gesehen ein Riesenbohai, inklusive einer doch sehr barocken Beerdigungszeremonie in München.
Ja, auf dem Münchner Ostfriedhof, der wurde in einem Mausoleum bestattet, in dem auch seine Mutter bereits lag. Und es hat vorher eine Riesenbeerdigungs- oder Abschiedsfeier gegeben in der Allerheiligen Hofkirche, einer allerdings nicht mehr als Kirche funktionierenden Halle, auf dem Gelände der Münchner Residenz mit Riesenpolizeiabsperrung und allem drum und dran, der ganzen Münchner Prominenz, die dort war.
Wobei der Mooshammer ja innerhalb Münchens auch eine Heldenstatus ist zu viel, aber er hatte schon auch das Image eines Wohltäters, der sich regelmäßig auch um Obdachlose gekümmert hat.
Der hat die mit Geld versorgt, hat sie mit Essen versorgt, hat sehr eine Zeitschrift Biss unterstützt, die in München von Obdachlosen verkauft wird, um die von der Straße zu holen und den auch so einen Anfang, mal einen Start in eine bisschen bürgerlichere Existenz zu helfen. Das hat er sehr unterstützt und der hat sich da durchaus hervorgetan und es war auch in der ganzen Stadt bekannt.
Und medial ging die Berichterstattung dann weiter, als Mooshammer tot war und im Mausoleum neben seiner Mutter war. Dann ging es um Daisy und es ging um diesen Chauffeur, glaube ich, damals, wo nicht ganz klar war, erbt er nicht.
Richtig, das hat wochenlang oder monatelang die Boulevardpresse beschäftigt. Was wird jetzt aus dem Hund und darf der Chauffeur den Hund behalten und kümmert er sich auch anständig um Daisy? Also ein gefundenes Fressen wirklich, also für die Blätter.
Heute sind, glaube ich, beide tot, der Hund und der Chauffeur.
Soweit ich weiß, ja.
Die Arbeit des Polizeireporters, wie hat die sich verändert in all diesen vielen Jahren, in denen Sie da mit dabei sind? Was denken Sie?
Also, es war, wenn man so eine Stadt wie München anschaut, 1,5 Millionen Einwohner, da gab es in dieser Riege der Polizeireporter vielleicht 10 Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, die sich auch untereinander gut verstanden haben, die auch mit der Polizei, sagen wir mal, jeder wusste schon, wo seine Position ist, aber auch vernünftig reden konnten. Und das hat dann vor 25 Jahren mit der Zunahme auch der privaten Stationen vom Fernsehen über den Hörfunk, dann hat sich drastisch gewandelt. Die Polizei hat das sehr professionalisiert, hat große Pressestellen ausgebaut und hat dann aber auf der anderen Seite auch gesagt, pass mal auf, das ist für euch jetzt die einzige Quelle, die ihr habt. Also so dieses persönliche Eintauchen in diese Welt der Polizei und der Ermittler, das war dann eigentlich bald abgeschnitten.
Jetzt ist aber noch was ganz anderes dazugekommen, bedingt durch das Internet und die Möglichkeit, dass jeder letztlich sein eigener Polizeireporter sein kann. Haben Sie nun eine Vielzahl an Informationen oder vermeintlichen Informationen, die Sie ja erstmal sortieren müssen?
Also was da manche Leute meinen, absondern zu müssen, ist es unglaublich. Und das wird natürlich auch von Kollegen, die die reale Situation draußen nicht kennen, erstmal nicht für bare Münze genommen, aber gesagt, okay, da haben wir einen Hinweis, da ist das passiert, da ist jenes passiert. Und in krassen Situationen, siehe Amoklauf, Olympia-Einkaufszentrum, ist man dann auch noch beschäftigt, zu der Lageanalyse dazu auch noch diesen ganzen Unsinn auszusortieren, was da im Netz alles unterwegs ist. Und das sind Falschmeldungen ohne Ende.
Ja, und dann haben Sie natürlich in solchen Extremsituationen eine Geiselnahme, einen Amoklauf. Und Sie sind als Reporter live auf Sendung. Immer diese Fragen, teilen Sie uns den neuesten Stand mit. Und eigentlich können Sie ehrlicherweise nur spekulieren.
Also davon sollte man Abstand nehmen. Also ich habe mir wirklich zur Devise gemacht, nur das zu sagen, was ich weiß. Entsprechende Fragen des Moderators kann man natürlich brüsk abweisen. Das sollte man allerdings nicht tun. Das verdirbt nur die Stimmung auch im eigenen Haus. Also man findet dann, wenn man es ein bisschen professionell macht, schon eine Möglichkeit zu sagen, das ist ja aber eine sehr interessante Frage, die Sie jetzt hier gerade stellen. Und der geht jetzt die Polizei nach. Und in einer Stunde werden wir mehr wissen. Das sind also zumindest mal in der Live-Reportage schon mal 30 Sekunden geschafft, ohne dass Sie sich auf irgendwas festgelegt haben, was Sie gar nicht wissen können.
Mhm. Wobei, wenn es gut und schlechte oder weniger gute Journalisten gibt. Es gibt natürlich auch bei den Pressestellen der Polizei welche, die ihren Job gut machen, weniger gut machen. Einer, der ihn super gemacht hat, in meiner Erinnerung, war der Pressesprecher der Münchner Polizei bei diesem Amoklauf im Juli 2016.
Markus da Gloria Martins, der gilt inzwischen wirklich als der Star unter den Pressesprechern. Ihm selber ist das schon fast wieder ein bisschen peinlich. Der hat die Ruhe bewahrt, der hat genau gewusst, was er sagt. Der hat auch gesagt, die Zeiten der Pressesprecher von gestern, die ist endgültig vorbei. Er ist nicht sozusagen die Stimme des Polizeipräsidenten, der jetzt verkünden muss, was sein Präsident jetzt gerade denkt, sondern der versteht sich als Kommunikationsmanager. Der hat hier die Presse, der hat aber auch auf der anderen Seite die gesamte Öffentlichkeit über Twitter, über Instagram, über Facebook. Und die versuchen in der Pressestelle, die ziemlich ausgebaut worden ist, in München zumindest, die alle zu bedienen.
Der Terror von rechts. Wenn wir ganz weit in die Vergangenheit gehen, 1980, Oktoberfest, Anschlag, da waren Sie, glaube ich, schon beim BR, aber da, in Urlaub damals.
Da war ich noch beim Münchner Merkur, okay. Aber als Polizeireporter, saß im Rom in einem Hotel und wollte die Mitternachtsnachrichten des Bayerischen Rundfunks hören. Das ging damals noch über Kurzwelle, ja. Und höre eine weinende Reporterin, die von dem Eingang des Oktoberfestes berichtet, wo dieser Anschlag gewesen ist. Aha. Und soweit man es rekonstruieren konnte, die Ermittlungen haben bis jetzt gedauert, immer noch, kam halt der Attentäter Gundolf Köhler aus diesem Umfeld dieser rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hofmann, deren damaliger Anführer immer noch auf einem Schloss in den neuen Bundesländern lebt und von immer noch von seinem Ruf in der rechtsextremistischen Szene zehrt.
Mhm. Wobei dann ja immer spekuliert wurde, ist dieser Köhler tatsächlich ein Einzeltäter gewesen oder gab es nicht ein Netzwerk und hing da möglicherweise auch Verfassungsschutz, wer auch immer mit drin?
Also es gab Spekulationen ohne Ende. An einigen mag auch was dran gewesen sein. Dann gab es Zeugen, die behaupten, jemand sei vom Tatort weggelaufen, stark blutend. Es gab eine Zeugin, die erklärte, sie habe als Krankenschwester in einem Hannoveraner Krankenhaus einen Mann behandelt, dem ein halber Arm gefehlt hat nach einer Explosion. Da haben Experten aber gesagt, also du wärst nicht mal an den nördlichen Stadtrand von München gekommen mit einer solchen Verletzung, geschweige denn bis nach Hannover. Es gab eine Frau, die sich um ein Jahr geirrt hat mit einer Wahrnehmung. Also alles sehr, sehr schwierig.
Das war dann auch letztlich viele Jahre später beim NSU-Verfahren und bei dem Prozess ein großes Problem. A, was haben Zeugen erinnert? Und B, auch diese Spekulationen, wer hat welche Rolle gespielt? Welche Rolle haben beispielsweise auch die Verfassungsschutzämter gespielt?
Also eines ist zumindest in dem NSU-Verfahren klar geworden, dass die Verfassungsschutzbehörden, vor allem in den neuen Bundesländern, diese rechte Szene durchaus sozusagen gepampert haben. Du musst dir vorstellen, es bekommen V-Leute des Verfassungsschutzes Geld für Informationen, dass sie dazu verwenden, rechtsextremistische Flugblätter und Broschüren herauszugeben, die sie von diesem Geld finanzieren. Also das, sowas haben wir alle schon vorher geahnt, dass es ist. Aber hier kam es wirklich so zur Sprache. Und auch die sehr seltsamen Geschichten, wie Verfassungsschützer dann mit Verkleidung aufgetreten sind in dem Prozess als Zeuge. Das war also alles ziemlich gruselig.
In diesem Prozess war die rechte Szene ja auch bei den Zuschauern oder auf den Zuschauerrängen vertreten. Wie haben Sie die erlebt und in Erinnerung?
Also sehr präsent, und die haben sich auch dann letztlich beim Urteil doch sehr gefreut, dass mit Ausnahme von Beate Zschäpe die anderen eigentlich relativ gut davon, milde Strafen davon gekommen sind und haben dann also ihren Gefühlen da durchaus freien Lauf gelassen.
Wenn wir gerade dabei sind, also der Vorsitzende Richter Götzl hat ja versucht, das Ganze revisionssicher zu machen. Ist eigentlich die schriftliche Urteilsbegründung inzwischen draußen?
Die ist immer noch nicht draußen. Es gibt genaue Fristen, an die er sich halten muss. Und die läuft nach unserer Berechnung der Reporter, die damals im Prozess waren, vermutlich im Februar kommenden Jahres ab. Bis dahin soll es da sein.
Wie oft mussten Sie in den Lauf einer Pistole oder eines Gewehrs gucken in Ausübung Ihres Berufes?
Also es war insgesamt zweimal, einmal privat.
Aha.
Ja, auf einer Reise nach Amerika, in Neumexiko, wo wir irgendwie zu nah an eine so Trailersiedlung hingefahren sind und plötzlich jemand aus einem Wohnwagen kam, eine Schrotflinte in der Hand hielt und auf die Windschutzscheibe unseres Autos
zielte.
Ja. Das war der Moment für den Rückwärtsgang, ja.
Okay, und das
zweite
Mal?
War in Begleitung einer Zivilstreife in einem Vorort von München. Da hatte ein Betrunkener fünfmal hintereinander beim Fliegerhaus dort angerufen und gesagt, dort geht gleich eine Bombe hoch. Und dann hat man ihn mit einer Telefonfangschaltung endlich erwischt und wir sind da hingefahren. Und ich war in Begleitung dieser Zivilstreife. Die waren die Ersten, die an dem Haus ankamen, gingen in den ersten Stock hoch, klingelten, klopften etwas heftiger an die Tür. Die Tür wurde aufgerissen und jemand schob einen Gewehrlauf durch den Türspalt.
Auch nicht schön.
Das war nicht schön, ja. Und das war der Augenblick, in dem wir sehr schnell den Rückzug angetreten haben. Dann ging die Tür wieder zu.
Aha.
Und dann kam alles in Gang, was man sich so vorstellen kann.
Also SEK.
SEK, Verhandlungsgruppen, alles. Es war eine Deko-Waffe, aber das weißt du in dem Augenblick nicht. Und nicht sehr angenehm.
Sind Sie ansonsten wieder in Ausübung Ihres Berufes auf andere Art und Weise bedroht worden?
Ja, das war Nachforschungen für uns im Glücksspielmilieu und auch im Kreisen von Zuhältern mit türkischem Hintergrund, die sich so die Bordellszene untereinander aufgeteilt hatten in ganz Deutschland, dann mal bei Recherchen in Rockergruppen. Also das kam schon immer wieder vor.
Wie war es bei Pegida-Demonstrationen?
Äußerst unangenehm. Pegida-Demonstrationen hatten wir in München teilweise jeden Montagabend und standen interessanterweise, eine Kundgebung war direkt vor dem Innenministerium, vor dem Fenster von Joachim Herrmann an einem Abend. Und es wurde wieder mal skandiert, Lügenpresse, Lügenpresse, das war jetzt alles nichts Neues. Und plötzlich sagt einer und einer Vertreter dieser Lügenpresse vom Bayerischen Rundfunk, der steht da am Rande unserer Kundgebung und hört hier zu. Und das ist der Journalist Bendixen. Und also so unverhohlen eigentlich mit der Aufforderung, ihm doch vielleicht am besten an Ort und Stelle gleich einen in die Fresse zu hauen. Das habe ich als äußerst unangenehm empfunden und habe dann auch versucht, nicht alleine nach Hause oder von diesem Platz wegzukommen, sondern schon in Begleitung von mehreren Kollegen mich da davon gemacht, weil ich dachte, irgendeiner fühlt sich vielleicht doch aufgerufen, das in die Tat umzusetzen.
Haben sich, apropos Lügenpresse, die Zeiten für Journalisten auch dahingehend geändert, dass man einem Berufsstand angehört, wo man eigentlich erstmal sich erklären muss, dass man nicht lügt und trickst und täuscht und manipuliert?
Kommt nicht so häufig vor, ist aber auch vorgekommen. Aber es ist ja insofern auch eine äußerst prekäre Situation, da du ja auch bei der Berichterstattung heutzutage darüber anfängst nachzudenken, was oder wie berichte ich über irgendwelche Vorkommnisse und welche Vorurteile könnte das wiederum bei anderen befördern?
Ja. Würde man Oliver Bendixen eine Umfrage machen, wie hoch ist ihr Bedrohungsgefühl in Deutschland, da kämen, glaube ich, atemberaubende Zahlen raus. Wie ist das in der Realität, beispielsweise was Gewaltverbrechen in einer Stadt wie München angeht?
Also die Zahl der Gewaltverbrechen ist im Prinzip in den letzten Jahrzehnten drastisch zurückgegangen, Gott sei Dank, muss man sagen.
Mord, Totschlag.
Also in München gab es, Höhepunkt war wohl Anfang der 70er Jahre, bis zu 30 vollendete Tötungsdelikte in einem Jahr, in einer einzigen Stadt. Heute sind das 6, 7, 8 Fälle pro Jahr mehr. Gott sei Dank. Schlimm genug, aber es ist nicht mehr. Und es haben sich auch ganze Szenen so verschoben, dass diese Gewalt auch drastisch zurückgegangen ist.
Aber welche Erklärung haben Sie dann auch für sich gefunden dafür, dass das gefühlsmäßig in Deutschland anders wahrgenommen wird?
Das hat natürlich auch mit der Darstellung in den Medien zu tun. Also es fürchten sich Menschen, wenn ein Übergriff beispielsweise in Münchens größter Parkanlage im Englischen Garten ist, es wird darüber berichtet, fürchten sich Menschen davor, ab der Dämmerung durch den Park zu gehen. Gott sei Dank nicht allzu viele, es sind immer noch genügend da und das ist ja auch richtig so. Davor, dass sie sich im gleichen Augenblick allerdings fürchten müssten, dass irgendein Internet-Hacker und Betrüger ihr Konto leer räumt, während sie gemütlich spazieren gehen, davor fürchten sich die Leute interessanterweise nicht. Und das Risiko ist deutlich höher.
Sie selbst sind Ehrenkommissar der Bayerischen Polizei. Wie sind Sie zu dieser Ehre gekommen?
Ach, das sollte man, glaube ich, nicht so überbewerten. Also es ist sicherlich nicht durch Wohlgefallen, den man sich da errungen hat bei der Polizei, durch zahme Berichterstattung. Ich glaube, da ist ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Respekt dafür, dass ich es mit Maß und Ziel betrieben habe und versucht habe, alle Seiten immer zu Wort kommen zu lassen und so auch fair gegenüber Gesprächspartnern und auch aus der Polizei gewesen bin. Das ist vielleicht der einzige, der andere. Es sind aber auch Schauspieler, die irgendwann in einer Serie einen Polizisten dargestellt haben, mit dieser Ehrung bedacht worden. Und der Schauspieler Jörg Huber hat gesagt, er will nicht Ehrenkommissar werden. Nächstes Mal spielt er einen Mörder und er möchte auch nicht zum Ehrenmörder ernannt werden.
Ansonsten, glaube ich, sind Sie jemand, der die Leistung von Polizeibeamten, aber auch von Rettungssanitätern, von Krankenschwestern, ihre eigene Frau hat lang als Krankenschwester gearbeitet, durchaus zu würdigen weiß.
Ja, das sind wirklich harte Berufe und die leisten etwas für unsere Gesellschaft, egal auf welcher Position, das wir gar nicht hoch genug anerkennen können.
Werden schlecht bezahlt und zunehmend auch bedroht?
Ich habe es selbst mitbekommen, ich bin seit Jahren, sogar fast Jahrzehnten ehrenamtlich in einer Rettungsorganisation, mittlerweile in einer anderen tätig und habe das mitbekommen, dass selbst Sanitäter, die in einer Diskothek einem Bewusstlosen helfen wollen, dort angepöbelt, angestoßen, angerempelt werden, weil jeder sagt, meine Ziele, hier Spaß zu haben, sind deutlich höher als die Interessen von anderen Leuten, die Feuerwehrleuten über Fuß fahren, die an einer Unfallstelle absichern und ähnliches mehr. Der Ton ist in unserer Gesellschaft schon rau geworden.
Ja, dann muss man das halt entsprechend sanktionieren, oder?
Wir haben es in vielen Fällen mit Menschen zu tun, die sowas machen, die unter Drogen stehen, die betrunken sind. Also ob da wirklich eine höhere Strafandrohung was hilft und dann müssten es die Gerichte durchsetzen. Ja. Also ich weiß es nicht. Der Erste, der mal im Gefängnis landet, macht sowas so schnell nicht wieder. Aber einfach nur mit höheren Strafen zu drohen und dann nichts zu machen, bringt es auch nicht.
Wir sind am Ende der Sendung. Danke, dass Sie bei uns waren.
Habe mich für die Einladung zu bedanken. War eine große Freude.
Eins gehört.